Also wir können ja erstmal sehen, die Pariser Kommune ist verortet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und jetzt kann man ja sehen, dass ein Ereignis, das das 19. Jahrhundert in seiner ganzen Erwartung geprägt hat, die Französische Revolution gewesen ist von 1789. Und man muss sehen, dass diese Französische Revolution ja eine unvollendete Revolution gewesen ist. Zumindest, wenn man das aus Perspektive derjenigen sieht, die die Französische Revolution als kämpfende Masse sozusagen mitgetragen haben. Also in Paris waren das vor allen Dingen die Handwerker und Kleinbürger und im Land von Frankreich waren das vor allen Dingen die Bauern, die sozusagen durch die Französische Revolution eigentlich keine wesentliche Veränderung ihrer sozialen Lage erfahren haben und die da auch enttäuscht gewesen sind. Das ist sozusagen vielleicht so diese Gemengelage, dass man sehen kann, es herrschen auf jeden Fall große soziale Spannungen in dieser Zeit. Jetzt war das eine Zeit, wo es innerhalb von Europa, innerhalb des europäischen Gefüges eine Machtkonkurrenz gab und da waren Frankreich und Deutschland zwei Staaten, die sozusagen um die Vormachtstellung in Europa miteinander konkurriert haben. Frankreich, das war das Zweite Kaiserreich sozusagen, also es war nach der Französischen Revolution halt keine Republik mehr, das wurde versucht mehrmals nochmal zu erfechten, aber es war halt ein Kaiserreich und auf der anderen Seite hatten wir halt Preußen und Frankreich hat aufgrund dieses Konflikts um die Vorherrschaft in Europa dann Preußen den Krieg erklärt. 1870 ist sozusagen das Jahr des Deutsch-Französischen Krieges und jetzt kann man sehen, dass sozusagen Preußen dazu erstmal in einem Verteidigungskrieg gewesen ist, weil es von Frankreich angegriffen wurde, hat dann Frankreich und Napoleon halt geschlagen in der Schlacht von Sedan. Und jetzt kann man aber sehen, dass Preußen dann sozusagen diesen Verteidigungskrieg umgewandelt hat in einen Angriffskrieg. Obwohl die Schlacht bei Sedan eigentlich schon entschieden gewesen wäre, sind sie weitergezogen nach Paris. Und Paris war jetzt belagert von preußischen Truppen und das Zweite Kaiserreich ist in sich zusammengefallen. Und an die Stelle dieses Kaiserreiches trat jetzt auf einmal eine Republik. Das heißt, bürgerliche Kräfte haben sich hier sozusagen an die Macht gesetzt. Und das war natürlich eine große, hoffnungsvolle Situation jetzt erstmal, dass es jetzt doch wieder eine Republik geben könnte. Auf der anderen Seite gab es ein Misstrauen der Handwerker- und Arbeitermassen gegenüber dieser bürgerlichen Republik und dieser bürgerlichen Regierung. Und man kann sehen, dass in Paris sich dann so eine Art Machtvakuum sozusagen herausgebildet hat. Das heißt, die Regierung ist erst sozusagen nach Bordeaux gegangen und dann nach Versailles. Das heißt, die Regierungsstelle war nicht mehr in Paris, in der Hauptstadt von Frankreich. Trotzdem waren bewaffnete Arbeiter in Paris, nämlich deswegen, weil um sozusagen diesen deutsch-französischen Krieg führen zu können, war es natürlich nötig, dass sozusagen ganz viele Arbeiter und Handwerker auch eingezogen worden sind in die Armee. Die standen jetzt in Waffen in Paris und das war sozusagen der Anlass für die bürgerliche Regierung, dann zu sagen, okay, wir müssen irgendwie diesen Unruheherd Paris entschärfen, müssen nach Paris gehen und sozusagen den Arbeitern die Waffen nehmen. Da war ein Konfliktpunkt, die Kanonen von Montmartre, die von den Arbeitern selbst bezahlt worden waren und die wollte sich jetzt sozusagen die bürgerliche Regierung holen.
Okay, und dann am 19. März 1871 übernahm dann aus diesem ganzen, salopp gesagt, Kuddelmuddel heraus das Zentralkomitee der Nationalgarde die Macht in Paris. Das Datum, das gilt ja als Beginn der sogenannten Pariser Kommune. Und das Zentralkomitee verlautbarte aber gleichzeitig mit dieser Machtübernahme, dass es sich nicht anmaße, an die Stelle jener Männer zu treten, die der Atem des Volkes hinweggefegt hat. Welche Vorstellung hatte man denn? Also wie sollten denn diesen Revolutionären zufolge dann Paris organisiert werden oder die Gesellschaft dann vielleicht auch?
Also um die Frage zu beantworten, muss man sich ja vielleicht fragen, wer ist dieses Zentralkomitee eigentlich gewesen? Und das war sozusagen die Nationalgarde, also die Arbeitersoldaten, die in Paris waren und die jetzt auf einmal damit begonnen haben, sich demokratisch zu organisieren. Das heißt, die haben durchgesetzt, dass jetzt die Offiziere der Nationalgarde selbst gewählt werden. Also da gibt es einen demokratischen Organisierungsprozess und in der Situation, wo jetzt diese Kanonen von Montmartre geholt werden sollten und in Paris die Revolution ausbrach, da war das Zentralkomitee sozusagen die einzige Handlungs fähige Macht, die sozusagen das Ruder übernommen hat. Und sozusagen, das ist schon mal das Besondere, wie du das eben schon zitiert hast, dieses Zentralkomitee hat nicht gesagt, okay, wir haben jetzt die Macht, sondern hat gesagt, also wir sind nur so eine Übergangsmacht oder so und wir wollen jetzt Wahlen zur Pariser Kommune ausrufen, damit das Volk von Paris sich sozusagen seine eigene Regierung geben kann. Und ja, wenn man sich jetzt sozusagen diese Kommune anschauen kann, ich glaube, das ist am 26. März ist die Kommune proklamiert worden, das heißt, morgen haben wir da so einen Jahrestag auch nochmal zu Beginn. Gehen, dann kann man sehen, und das ist das Besondere an dieser Situation, dass jetzt auf einmal nicht halt irgendwie professionalisierte Beamte aus dem Kleinbürgertum, keine Offiziere, keine Leute, die irgendwie irgendwann mal was mit Regierung zu tun haben, saßen in der Pariser Kommune, sondern das waren tatsächlich einfache Menschen aus dem einfachen arbeitenden Volk. Und wenn man sich ein bisschen anguckt, was da für Vorstellungen Regierung unterwegs waren in dieser Kommune, in diesem Rat, sozusagen in diesem kommunalen städtischen Rat, dann kann man sehen, dass es da zwei Flügel gab. Zum einen der Minderheitenflügel, der revolutionäre Flügel. Das waren Leute, die sozusagen vorher in so Stadtteilversammlungen schon präsent waren. Das waren Menschen aus der Internationalen Arbeiterassoziation, die sich zu dieser Zeit ja auch gerade erst neu gegründet hatte. Das heißt Menschen mit sozialistischen Vorstellungen, aber auch ja sozusagen Anarchisten, Anhänger von Blanqui, der sozusagen so ein Freiheitskämpfer gewesen ist zu dieser Zeit. Das war sozusagen so dieser revolutionäre Flügel. Und auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, wie man das so heute so sagen würde, wahrscheinlich so ein linksliberaler, bürgerlicher Flügel, der sozusagen da auch eher pragmatisch rangegangen ist. Genau, das waren sozusagen diese beiden Flügel. Aber man kann das vielleicht so ablesen an den Dekreten, die die Pariser Kommune sozusagen zu dieser Zeit gegeben hat. Daran kann man sehen, was die Kommune politisch wollte. Was zum Beispiel entscheidend ist, ist, dass verboten wurde, dass Arbeiter bestraft werden durch Lohnabzüge. Das heißt, es gibt eine arbeiterfreundliche Politik. Es wurde die Nachtarbeit der Bäcker verboten. Eine ganz besondere Maßnahme ist, dass es sozusagen eine Rente gab für Witwen, die sozusagen im Deutsch-Französischen Krieg ihre Männer verloren haben und jetzt mit Kindern sozusagen dastehen. Das heißt, so eine Mütterrente. Und das Besondere an diesem Dekret ist, dass diese Mütterrente nicht abhängig davon gemacht wurde, ob das Kind jetzt aus einer Ehe kam oder nicht. Das heißt, per Gesetz wurde da eigentlich die bürgerliche Ehe für irrelevant erklärt. Das heißt, eine ganz fortschrittliche Gesetzgebung. Es gab Proklamationen gegen den Krieg. Das heißt, die Kommune war ganz antimilitaristisch ausgerichtet. Ja, und sozusagen insgesamt die Vorstellung, die man hatte, ist, dass man sozusagen eine soziale Republik errichtet, wo die Leute, die in solchen Räten gewählt worden sind, dass die sozusagen ständig sich mit den Versammlungen in den einzelnen Stadtteilen mit denen Rücksprache halten müssen und dass sie auch im Zweifelsfall wieder abgesetzt werden können, wenn sie sozusagen nicht in deren Sinne handeln. Und die Vorstellung war eigentlich so ein bisschen so eine soziale Republik auf ganz Frankreich auszuweiten, wie so eine Art Kommune der Kommunen. Also Ziel war, dass sich in ganz Frankreich eigentlich so Kommunen ausbilden, die dann sozusagen in so einer Föderation zusammengeschlossen sind.
Du hast ja jetzt schon ein bisschen was zu den Ideen gesagt, die man sich so vorgestellt hat und auch ein bisschen schon die Umsetzung angesprochen. Ich frage mich, wie so die Resonanz aus der Bevölkerung war. Also wenn ich mir das so vorstelle, du sagtest, es gab Wahlen. Ich habe mitbekommen, so wahnsinnig viele. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie alle Leute wählen gegangen sind, sondern die Wahlbeteiligung irgendwie in ganz Paris irgendwie von den Wahlberechtigten, muss man da natürlich allerdings dazu sagen, irgendwie so um die ja zwischen 40% und 50% war. Genau, wie waren so die Resonanz? Und also die Kommune, die gab es ja nicht so lange, aber direkt nach diesem 26. März. Was wurde da dann tatsächlich faktisch geschaffen? Ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet. Und vor allem so, wie sind die Menschen, die sich vielleicht davor eben nie groß mit Selbstverwaltung oder Politik und politischen Themen auseinandergesetzt haben, wie war so die Resonanz aus der Bürgerschaft?
Ja, also man muss sagen, dass die Resonanz riesengroß war. Also gerade dieser 26. März, wo die Pariser Kommune proklamiert worden ist, da war sozusagen das ganze Volk auf den Straßen von Paris. Es wurden riesige Feste gefeiert und von Augenzeugenberichten kann man das so sagen, dass einfach die Stimmung in der Luft war, jetzt wird auf einmal alles anders. Jetzt ist auf einmal eine riesengroße Veränderung im Gange und das hat jeder, der da irgendwie sozusagen unterwegs war, gespürt als Stimmung, die in der ganzen Luft lag. Das hat sich auch in diesen 2 Monaten, in denen die Pariser Kommune bestand, hat sich diese Stimmung auch fortgesetzt in dem Sinne, dass es überall Versammlungen gab. Überall auf der Straße haben die Menschen angefangen, sozusagen über ihre eigenen Angelegenheiten zu sprechen, auch ihre besondere Interessenlage jeweils einzufordern und zu schauen, dass das Forderungen sind, die in diesen Verhandlungen da halt auch mit einbezogen werden müssen. Und das kann man zum Beispiel auch sehen an den Frauen, die in der Pariser Kommune gekämpft haben, wo man dazu sagen muss, die Abgeordneten der Pariser Kommune waren allesamt männlich. Eine Freundin von mir hat das mal recht schön ausgedrückt, dass die revolutionären Frühlingsmorgende, dass die doch in der Geschichte allesamt immer bärtige Gesichter gehabt haben. Das war da tatsächlich der Fall. Aber auch das Geschlechterverhältnis ist in dieser Zeit aufgebrochen und in Paris haben sich zum ersten Mal eine feministische Massenorganisation gebildet, die bewaffnet waren, die selbst an der Verteidigung von Paris teilnehmen wollten und die ganz sozusagen strikt gefordert haben, dass die Interessen der Frauen damit berücksichtigt werden und sie sind in die Behörden gegangen und haben sozusagen da ihre Interessen geltend gemacht, haben sich Räume genommen und haben sich direkt demokratisch bürokratisch von unten angefangen zu organisieren. Und das kann man in allen Lebensbereichen eigentlich sehen. Und ja, was man auch sehen kann, dass sozusagen die Verwaltung auf einmal von einfachen Leuten gemacht wurde und ziemlich gut funktioniert hat. Und man kann tatsächlich auch sehen, innerhalb dieser 2 Monate hat die Kriminalität zum Beispiel in Paris enorm abgenommen. Und es war sozusagen nicht, wie das von Versailles, von der bürgerlichen Regierung aus dargestellt worden. Ja, in Paris sind jetzt sozusagen die brandschatzenden Mörder an der Macht. Also wenn man sich das wirklich anguckt, waren in Paris die Verhältnisse eigentlich ziemlich geordnet und friedlich.
Du meintest ja jetzt vorhin, dass so die Idee war, dass in ganz Frankreich solche Kommunen entstehen sollen, die sich dann eben wiederum vernetzen und so weiter. Daraus wurde ja nichts. Kannst du da ein paar Takte zu sagen? Also gab es da Bestrebungen zu? Gab es in anderen Städten oder Orten halt schon Ähnliches, in kleiner natürlich als in Paris, mit denen man sich da irgendwie verbündet hat und ausgetauscht hat? Oder war das tatsächlich so ein relativ ja, einzelnes Phänomen?
Also es gab tatsächlich eine Kommunenbewegung in anderen Städten, also Bordeaux und Marseille sind jetzt 2 Städte, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, aber man muss dazu sagen, diese Versuche in den anderen Städten, die haben viel kürzer angedauert als der Versuch der Pariser Kommune und das lag unter anderem auch daran, dass jetzt die Versailler Regierung angefangen hat in Frankreich, also sozusagen außerhalb von Paris, die Armee wieder zusammenzustellen und die regierungstreuen Kräfte sozusagen zu bündeln und diese anderen Kommunen in den anderen Städten, die sind relativ schnell strikt unterbunden worden und auch ziemlich brutal niedergeschossen worden. Man muss dazu sagen, dass es in Frankreich immer schon so ein Gefälle von Stadt und Land gab. Also Paris war immer sozusagen die fortschrittliche, moderne Stadt und das bäuerlich geprägte Land war eher royalistisch geprägt und eher konservativ, was oft irgendwie mit so einer Vorstellung der Bauern zu tun hatte, dass sie eigentlich dachten, der Kaiser steht auf ihrer Seite. Also die haben sich eher mit den Gutsherren rumgeschlagen und da war sozusagen der Kaiser so als jemand, der äußerlich war oder der König ebenso. Und das hätte die Pariser Kommune, glaube ich, mehr machen müssen, dass sie Kontakt zum Land aufnimmt und da sozusagen auch Kontakt mit den Bauern aufnimmt, die Bauern auch ernst nimmt in ihrem besonderen Interesse und da halt irgendwie deutlich macht, es ist auch im euren Interesse, auch im Interesse der Bauern, dass es so eine Kommunebewegung gibt. Und das hat die Pariser Kommune leider versäumt und das ist auch, glaube ich, mit ein Grund, warum die Pariser Kommune gescheitert ist.
Ich finde es bemerkenswert, dass das ja jetzt eben schon 145 Jahre her ist, aber doch, also natürlich hat sich viel geändert, ne? Aber man trotzdem Mechanismen feststellt, also jetzt, wo du jetzt gerade erzählt hast über das Stadt-Land-Gefälle und den verschiedenen Vorstellungen von, wie die Gesellschaft aussehen soll und was man eben von so revolutionären Bestrebungen hält, die findet man ja, glaube ich, auch gegenwärtig hier und da wieder. Und genau, da habe ich mir im Vorhinein ein bisschen Gedanken zugemacht, so inwiefern man das vielleicht vergleichen kann. Bevor wir da grundsätzlich so drüber reden, hatte ich mir überlegt, dass eben ich mir vorstellen kann, dass die Diskussion darüber, wenn wir jetzt nochmal zur Pariser Kommune speziell zurückgucken, dass die Diskussion darüber, wie man die neu formulierten Ziele erreichen sollte, gar nicht so stark sich von den Debatten heute unterscheiden. Und ich denke da zum Beispiel an die Frage eben, mit welchen Mitteln man die neue Ordnung realisieren will. Und da habe ich mich gefragt, welche Rolle spielte denn Gewalt und auch militärische Handlungen als Mittel zum Erreichen oder zum Verteidigen dieser neuen Ordnung, dieser Pariser Kommune?
Also man muss dazu sagen, dass da natürlich Gewalt eine Rolle gespielt hat. Also dass es überhaupt zu dieser revolutionären Situation kam, hatte einfach damit zu tun, dass die Pariser Arbeiter jetzt auf einmal in Waffen standen und dass das sozusagen ein Konfliktpunkt geworden ist. Daran hat sich überhaupt alles aufgespannt. Jetzt kann man aber sehen, dass die Pariser Kommune sehr, sehr zurückhaltend gewesen ist, was die Anwendung von Gewalt auch gegen sozusagen diese gegenrevolutionäre Gewalt. Also da war die Pariser Kommune sehr zurückhaltend und hat auch sozusagen viel darauf gegeben. Also wir stehen jetzt als Beispiel in der Welt da, wir dürfen hier jetzt nicht gewalttätig halt rüberkommen. Unser Bild darf nicht eines von gewalttätigen Räubern sein, wie uns die Versailler Regierung darstellt. Und das kann man zum Beispiel sehen, dass die Pariser Kommune mehrere Kriegsgefangene sozusagen genommen hat. Also die haben sozusagen gegen revolutionäre Kräfte entwaffnet und in Haft genommen. Und die Berichte, die es davon gibt, sagen, dass die sehr menschlich mit denen umgegangen ist. Jetzt ist es so, dass die Versailler Regierung ziemlich gewalttätig gewesen ist und ja dann auch sozusagen die Armee gesammelt hat und zum Angriff auf Paris sozusagen übergegangen ist. Und auch in dieser Situation, also die Versailler Soldaten, die haben zum Beispiel schon bevor sie sozusagen vor den Toren von Paris standen, Föderierte umgebracht, massenweise. Die haben richtige Massaker angerichtet und da hat die Pariser Kommune sozusagen gedroht, okay, wir haben jetzt hier sozusagen diese Kriegsgefangenen in Geiselhaft, wenn ihr weiter Föderierte abschlachtet, dann werden wir diese Geiseln sozusagen umbringen. Da waren unter anderem der Bischof von Paris war unter diesen Geiseln. Und jetzt kann man sehen, dass die Versailler Regierung sich nicht darauf eingelassen hat und weiter Föderierte ermordet hat. Und die Pariser Kommune hat aber diese Geiseln nicht umgebracht. Das heißt, ja, also da kann man vielleicht so ein bisschen diese Zurückhaltung auch sehen, dass sie sehr vorsichtig mit Gewalt umgegangen sind. Das ist der Pariser Kommune später auch zum Vorwurf gemacht worden, gerade aus einer Interpretation, die dann eher sozusagen leninistisch gewesen ist, dass die Kommune nicht autoritär genug gewesen wäre, dass sie nicht konsequent genug gehandelt hätte. Sie hätte zum Beispiel auch in den Anfangstagen des März selbst nach Versailles gehen können und dort die Regierung entwaffnen können. Das hat sie nicht getan.
Vielleicht daran anschließend, wenn ich das richtig verstehe, gab es eben Aspekte, die wollten, die Pariser Kommune hat nicht eben gleich, wie man so schön sagt, die ganze Bäckerei gefördert sozusagen. Und es gab eben Punkte, die nicht oder kaum gestreift wurden und die meiner persönlichen Vorstellung von einer wirklichen gesellschaftlichen Veränderung, die notwendigerweise dazugehören müssen. Also beispielsweise die Überführung von Privat- in Kollektiveigentum oder auch die Ablehnung des Staates. Was meinst du, was war das einfach eben den historischen Umständen geschuldet oder wäre das angegangen worden, hätte die Pariser Kommune da länger Bestand gehabt oder war das tatsächlich so die sogenannte Diktatur des Proletariats eigentlich das einzige Ziel?
Also ich würde sagen, dass die Pariser Kommune tatsächlich die Diktatur des Proletariats gewesen ist, aber in einem ja, rätedemokratischen Sinne. Das heißt, es wurde versucht, die konterrevolutionären Kräfte niederzuhalten. Das ist auch eine Art der Diktatur, muss man vielleicht so offen auch sagen. Aber sie hat versucht, das sehr human und menschlich sozusagen zu machen. Was jetzt diese Überführung von Privateigentum in Kollektiveigentum betrifft, es gab Ansätze in der Pariser Kommune. Zum Beispiel war es so, dass viele Besitzer von Fabriken in dieser Situation Paris verlassen haben. Und das heißt, da standen Produktionsstätten leer. Die Pariser Kommune hat darauf reagiert mit einem Dekret, in dem gesagt wurde, okay, wenn es solche leerstehenden Fabriken gibt, die benötigt werden für unsere Situation in Paris, dann wird es sozusagen eine Inspektion geben, dann schaut man sich an, welche Arbeitsmittel stehen da zur Verfügung und dann bilden die Arbeiter, die da vorher gearbeitet haben, sozusagen eine Arbeiterkooperative und bewirtschaften dann diese Produktionsstätten kollektiv. Und das heißt, es war schon sozusagen der Ansatz sogar einer Enteignung und einer Überführung von Privateigentum in Kollektiveigentum. Jetzt kann man sehen, ich hatte eben vorhin schon diesen Flügel in der Pariser Kommune beschrieben von Mehrheit und Minderheit. Man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre. Die Pariser Kommune hatte 2 Monate Bestand. Das heißt, es gab gar nicht die Zeit, diese Diskussion auch, wie man zum Beispiel mit Privateigentum oder Kollektiveigentum umgeht, die konnte eigentlich gar nicht zu Ende geführt werden und es konnte praktisch gar nicht umgesetzt werden. Und vielleicht wären da auch noch mehr Konflikte entstanden. Vielleicht wäre das aber auch ein gutes Modell gewesen. Das kann man nicht so richtig sagen.
Es klang ja jetzt gerade schon an, eben du meintest mir mal, dass die Kommune 2 Monate ungefähr Bestand hatte. Kannst du vielleicht ganz kurz noch auf das Ende dieser Kommune eingehen, also wie das geendet hat?
Also es endete mit dem Angriff der Versailler Regierungsarmee und man muss da natürlich sehen, dass die Leute, die jetzt in diesem Rat saßen, in dem Rat der Pariser Kommune, das waren allesamt Menschen, die nicht so große Ahnung hatten in militärischen Fragen und sie haben sich gnadenlos gestritten. Das ist auch ein Grund, warum dann das Zentralkomitee, das ja die Macht an die Kommune abgegeben hatte, dann sozusagen wieder den Anspruch angemeldet hat, über diese militärischen Fragen selbst entscheiden zu können. Das heißt, es gab hier, und dann gab es auch noch einen Wohlfahrtsausschuss in jakobinistischer Tradition, der ebenfalls einen Anspruch angemeldet hat, sozusagen die Verteidigung von Paris zu leiten. Das heißt, man hat hier sozusagen 3 Konkurrenten um die militärische Macht von Paris und das hat einfach nicht funktioniert und das war auch ein strategisches Desaster. Dann stand die Versailler Armee sozusagen vor der Tür und das war dann auch gar nicht mehr möglich, sich sozusagen im Pariser Gesamtmaßstab über diese Verteidigung zu verständigen. Das heißt, es wurde die Parole ausgegeben, jetzt ist dezentrale Verteidigung angesagt. Das heißt, es gab Straßenkampf, die berühmten Barrikadenkämpfe von Paris, die sozusagen sehr hartnäckig verteidigt worden sind. Also die Versailler Armee hat es da überhaupt nicht einfach gehabt, aber sie war letztlich in der Übermacht. Dazu muss man noch sehen, Preußen stand immer noch auch vor Paris. Preußen, was ja sozusagen auch dann mit diesem deutsch-französischen Krieg seine Reichseinigung vollzogen hat, die haben die Neutralität erklärt. Das heißt, die haben in diesen Konflikt nicht direkt eingegriffen, aber sie hatten natürlich auch kein Interesse an einem revolutionären Paris und haben zum Beispiel einfach französische Kriegsgefangene freigelassen, damit die Versailler Armee sich aufstellen kann. Und es gab eine logistische Unterstützung und da war die Pariser Kommune als einzelne Stadt natürlich unterlegen, was das Machtverhältnis betrifft.
Vielleicht abschließend, das frage ich mich immer, wenn man so eben in die Vergangenheit zurückblickt. Was meinst du denn, kann man aus der Betrachtung dieser Tage der Kommune mitnehmen? Also in den letzten 145 Jahren hat sich sehr vieles geändert, denkst du? Oder ich denke, dass du das denkst. Aber warum ist es denn dennoch fruchtbar, einzelne Aspekte oder sich überhaupt mal eben diese 2 Monate anzugucken? Und was kann man da draus ziehen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, vor allen Dingen deswegen, weil ich glaube, dass die Verhältnisse von Paris 1871 nicht ohne weiteres auf die Gegenwart zu übertragen sind. Aber ich finde, man kann mehrere Aspekte daran sehen. Zum einen ist es, dass man sehen kann, es gibt eine untergründige und gebrochene Kontinuität von Menschen, die sich stellen gegen Herrschaft, gegen Ausbeutung und gegen Krieg. Und ich glaube, wenn man so ein Interesse heute hat, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich das irgendwie anzuschauen und sich bewusst zu machen, dass es da eine Tradition gibt, an die man irgendwie anknüpfen kann. Zum anderen würde ich sagen, also ist es, glaube ich, sowieso wichtig, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, einfach deswegen, weil die Gegenwart, in der wir leben, immer ein Resultat von historischen Prozessen ist. Und ich glaube, dass es da relativ egal ist, wo man da anfängt, wo man sozusagen an diesem historischen Faden zu ziehen, man wird immer in der Gegenwart ankommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grund, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, weil wenn man das macht, dann wird man auf jeden Fall ein klareres Bild haben von der Gegenwart und man wird vor allen Dingen wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, wie es jetzt ist.
Okay, vielen, vielen Dank. Das ist super interessant. Hast du mir vielleicht einen Lesetipp oder Leuten, die jetzt gerade dazugekommen sind und dachten so, ja, Pariser Kommune, könnte ich mal irgendwie mir ein bisschen was dazu durchlesen?
Ja, ich habe 3 Lesetipps. einmal von Lissa Garret, das war ein Zeitgenosse der Pariser Kommune, der zu dem Zeitpunkt auch in Paris gewesen ist. Er hat einen sehr ausführlichen Bericht geschrieben, das heißt einfach Pariser Kommune von 1871. Das ist ein sehr lesenswertes Buch, ein sehr lebendiger Augenzeugenbericht, der auch sehr genau und auch kritisch sich die Pariser Kommune anschaut. Dann der Text von Marx, Bürgerkrieg in Frankreich, was auch sehr interessant ist, weil zum Beispiel Marx angesichts der Auseinandersetzung mit der Kommune dazu übergeht, eine Staatskritik zu formulieren, was vorher bei Marx nicht unbedingt so gewesen ist. Und für Leute, die ganz knapp das zusammengefasst haben möchten, da kann ich empfehlen von Florian Grams, die Pariser Kommune von 1871 im Papyrossa Verlag erschienen.